bei Rückstand. Nico ist mega kotzen. Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, Montag, 11. Februar 2019, eine gute Stunde früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Freitag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 1:4 aus eigener Sicht nach Toren von Córdoba in der 32. dem kurzzeitigen Ausgleich von Alex Meyer in der 38. einem Doppelpack zum Hattrick von Córdoba in der 53. und 58. sowie einem krönenden Abschluss aus Kölner Sicht von Terodde in der 85. zum 4:1. Ich bin Yannick und spreche heute über das Spiel wieder mit Axel. Moin.
Hi Yannick, hallo.
Schön, dass es wieder geklappt hat, auch zum Rückgespräch. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg, zu Platz 2 wieder.
Vielen Dank.
Muss man ja, ne, der Fairness halber sagen, dass das ja durchaus nicht unverdient war, dass ihr euch da den zweiten Aufstiegsplatz, während wir reden oder gleich nachdem wir geredet haben, spielt ja noch der HSV, dass ihr euch den nicht unverdient zurückgeholt habt. Aber da kommen wir ja noch zu.
Okay.
Ja. Bevor ich so ein bisschen von meinem Spieltag oder bei meinem Weg zum Stadion erzähle, wie hast du denn den Spieltag so erlebt? Du hast ja schon vorher gesagt, du wirst nicht im Stadion sein, arbeitsbedingt. Wo hast du es denn dann gemütlich gemacht, um das Spiel zu gucken?
Ich habe es tatsächlich in der Kölner Nordstadt geschaut, privat, weil ich halt nebenbei noch so ein bisschen am Rechner saß und habe es dann halt einfach über unser aller Lieblings-Pay-TV Sky geschaut. Keine weiteren Vorkommnisse bei mir. Ich habe es halt im Fernsehen gesehen. Es ging halt nicht anders. Es ist halt keine besonders glückliche Anstoßzeit für die arbeitende Bevölkerung, wenn man sich nicht unbedingt einen Tag Urlaub nehmen will oder einen halben Tag Urlaub nehmen will.
Das ist wohl richtig, ja. Ja, wir sind, ich habe ja die Tage vorher schon in meiner Heimatstadt Wuppertal verbracht und dann sind wir so, ich glaube so gegen 4 oder was, dort aufgebrochen und dann nur bis Messe Deutz gefahren und dann in die Linie 1 ist das, glaube ich, ne, gestiegen und waren, glaube ich, auch ganz froh im Nachhinein, dass wir schon so relativ außerhalb sozusagen uns auf den Weg gemacht haben, weil auf dem Weg dann in der Bahn immer mehr zustiegen und es gedrängelt wurde und Mitarbeiter von der Verkehrsbetriebe dann versucht haben, die Leute da irgendwie entweder rein oder wieder raus zu buxieren, damit die irgendwie die Bahn weiterfahren konnte. Also hätten wir da noch später am Gleis gestanden auf irgendwelchen Stationen, wären wir, glaube ich, nicht so zeitig. Ich glaube, es war dann so kurz vor 5:30, wären wir dann noch nicht am Stadion gewesen.
Ja, das ist halt so ein bisschen der Fluch der Kölner Verkehrsbetriebe, ne? Die setzen halt schon ab der Haltestelle Neumarkt, setzen sie schon Entlastungszüge ein, die dann die Aachener Straße runterfahren. Das Problem ist halt einfach, dass in Köln eine oberirdische Straßenbahn fährt. Man kann auf die KVB schimpfen, das tue ich auch sehr gerne und sehr ausgiebig über ihre vielen Ausfälle und über ihre vielen Verspätungen und über ihre Politik, dass 2 Minuten auch manchmal 20 Minuten dauern können. Aber von der Taktung her, was sollen sie machen? Wenn sie jetzt halt noch häufiger fahren würden, dann legst du halt den gesamten Straßenverkehr lahm in der Stadt, weil sie sind halt oberirdisch. Und das ist so ein bisschen die Erbsünde der KVB bzw. der Stadt Köln, dass man sich damals halt entschlossen hat, mit einem Tram-System zu arbeiten, anstatt mit einem U-Bahn-System. Und das ist halt an Spieltagen ab und an ist es nicht so schön, aber letztlich am Ende kommt jeder an.
Das ist ja die Hauptsache.
Ja,
es erinnert schon so ein bisschen an, ich meine, wenn man zu Union Berlin fährt und da nicht gerade vom Bahnhof Köpenick zu Fuß läuft, die haben ja da auch nur diese Straßenbahnanbindung und fluchen da auch schon seit Jahren drüber. Vor allem, wenn sie jetzt noch größer werden, dann wird das wahrscheinlich nochmal schwieriger. Muss man halt mit rechnen und wenn man es einmal weiß, ist ja gut, da kann man sich drauf einstellen. Eben, und dann
also, genau.
Genau, dann waren wir eine gute Stunde vor Anpfiff, waren wir da. Ich habe auch, der mir bei Twitter folgt, ich habe so ein kleines, meine so zwei kleine Impressionen von meinem Stadionbesuch so unterm Groundhopping-Thema getwittert. Ich fand allein schon dieses, durch diesen Torbogen mit Stadion zu gehen, fand ich schon irgendwie sehr atmosphärisch. Es hatte irgendwie was.
War das dein erster Besuch in Köln?
Ja. Okay. Ja, das muss man vielleicht dazu sagen. Genau, also ich war vorher noch nicht bei euch, das ist richtig.
Also abends ist schon geil, oder? Wenn man so von der Bahn dann über die Vorwiesen zum Stadion geht, mit den vier Türmen, die illuminiert sind. Sieht schon geil aus, oder? Ist schon so ein bisschen Fußball, oder?
Optisch auf jeden Fall, ja. Und es ist auch nicht so, ihr habt ja auch nicht so eine, also klar, es ist schon so ein bisschen viel Beton, aber jetzt nicht so ein 0815-Bau wie so manch anderes Stadion. War zumindest mein Eindruck so.
Nee, gebe ich dir recht. Also mir gefällt das Stadion sehr.
Ja gut, ne? Vereinsbrille und so.
Ja, nee, also tatsächlich, ich war ja auch, als dann der Umbau irgendwann kam, ich meine, klar, das alte Müngersdorfer Stadion war nicht mehr zeitgemäß damals und man musste halt schon ein bisschen was tun. Und ich finde, das haben sie gut gemacht. Also mir gefallen die Stelen sehr und mir gefällt dieses ja doch eigentlich recht offene zum Stadion oder zum Spielfeld hin. Mir gefällt das ganz gut und ich finde halt, wenn es Abend ist oder wenn du in der Dämmerung bist und du läufst halt so über die Vorwiesen zum Stadion, finde ich das schon ziemlich geil.
Wie gesagt, atmosphärisch auf jeden Fall alles cool. Also auch Einlass hatten wir zum Beispiel zumindest kein Problem. Es gab so ein paar, die nochmal zurück mussten, weil sie irgendwie am falschen Eingang standen. Weil auch irgendwie so ein paar Anzeigen waren dann irgendwie nur mit Gaffertape irgendwie abgeklebt und keiner wusste irgendwie so genau, darf ich da jetzt rein oder nicht. Aber ja, wie man ja später gehört hat und gesehen hat, sind ja alle St. Pauli-Fans irgendwie angekommen und haben ihren Block gefunden. Aber wo wir jetzt gerade schon beim Müngersdorfer Stadion sind, und wir hatten ja auch im Vorgespräch so ein bisschen das thematisiert, dass du auf jeden Fall großer Verfechter auch davon bist, dass das Stadion da bleibt, wo es ist. Es gab ja direkt einen Banner auf eurer Heimseite, Standort Müngersdorf, unverhandelbar.
Ja, der ist ein Standardbanner, sagen wir es mal so.
Ah, okay.
Das war jetzt nichts für das Spiel. Der ist öfter da.
Genau wie die Vorstand-Raus-Banner.
Genau.
Okay, gehört zum Üblichen.
Ja, okay. ist halt eine Forderung, die gestellt wird und die man nicht oft genug wiederholen kann.
Ja, dann haben wir das hiermit nochmal getan. Dann, bevor das Spiel losging, habe ich ein bisschen an Kiel denken müssen, weil es gab Cheerleader. Das war damals in Kiel, das waren damals in Kiel junge Mädels, das waren jetzt bei euch eher schon jüngere Frauen, zumindest so wie ich mir das beobachtet habe. Die gehörten in Kiel damals zum Verein und es tat einem dann für die Mädels eigentlich auch ein bisschen leid, dass dann die Reaktionen eher negativ waren auf ihre Show da vor dem Spiel. Wie ist das denn bei euch? Sind die jedes Mal da? Gehören die auch irgendwie zu einer Vereinsabteilung oder wie ist das?
Ja, jetzt wird etwas passieren, was wahrscheinlich die meisten Leute schockieren wird, aber ich werde jetzt eine Lanze für die Cheerleader des ersten FC Köln brechen.
Das kannst du gerne machen.
auch wenn wir natürlich, ich sag jetzt mal, als Leute der etwas älteren Generation, die jetzt schon, keine Ahnung, ich gehe jetzt seit 30 Jahren zum ersten FC Köln, ich brauche natürlich keine Cheerleader. Also ich sehe die auch als komplett überflüssig an. Allerdings gibt es die halt schon seit 22 Jahren. Ne? Das ist also keine Erscheinung, die jetzt so in den letzten Jahren aufgekommen ist, sondern die sind irgendwann 1997 gegründet worden und sind halt eine Abteilung des 1. FC Köln. Sind also sind integriert in den Verein. Es gibt mittlerweile drei Teams, die treten auch irgendwie in Wettbewerben an. Und es gibt ein Juniorenteam und die sind letztes Jahr Weltmeister geworden im Cheertanz.
Okay.
Also das ist schon irgendwie Sport, was sie da machen. Und dann treten sie natürlich auch in Verbindung mit irgendeiner Karnevalsgesellschaft, treten sie auch Karneval auf. Und ja, das ist halt einfach, ja, es ist eine Abteilung, die jetzt Teil des 1. FC Köln ist, die halt an Spieltagen da steht und die Mannschaften begrüßt. Muss man nicht gut finden, muss ich jetzt auch nicht haben, aber sie sind da und machen anscheinend auch einen relativ guten Job. Und es sind jetzt irgendwie, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es sind auf jeden Fall, sind sie dreistellig in der Mitgliederzahl von dem, was sie machen. Und haben anscheinend auch relativ guten Zuwachs. Wie gesagt, sind Teil des Nationalteams Deutschland Cheertanz, was weiß ich, und haben da sich gegen Amerikaner, gegen Koreaner und was weiß ich durchgesetzt. Ist halt so. Müssen wir mit leben. Ich glaube, es gibt deutlich Schlimmeres im Leben als so eine Horde Cheerleader, die halt einfach, ja, an die man sich gewöhnen kann.
Ja gut, wenn du sagst, dass sie schon seit Jahrzehnten jetzt da irgendwie zum Teil des Programms gehören, dann ist das halt so. Also ich brauch's auch nicht, aber ja, ich finde es auch nicht allzu dramatisch. Also
ja. Eben. Also
kann man wahrscheinlich geteilter Meinung drüber sein.
Genau, gibt Schlimmeres, aber wie gesagt, die jungen Damen machen da anscheinend einen ziemlich guten Job und sind anerkannt in ihrer Sportart. Und dann ist es okay. Ist halt eine Abteilung des FC. Dafür sind wir halt der 1. FC Köln, dass wir halt nicht nur Profifußball sind, sondern dass wir halt auch Tischtennis sind, dass wir Handball sind, dass wir Cheertanz sind. Ist doch okay. Sollen sie machen. Sollen sie noch Spaß dran haben. Und wenn dann der FC sagt, ihr steht beim Spiel halt Spalier, und die Spieler laufen da durch euch durch, ja, oh Gott, dann ist es halt so.
Ja gut, mehr als Fußball sind wir ja auch, aber Chili oder Cheertanz gibt es bei uns auch noch nicht. Weiß ich nicht, ob sich das irgendwann etabliert. Wir segeln jetzt erstmal, das ist so die, mit so einer anderen Abteilung, aber, die neueste.
Ja, ist doch auch geil, aber wie gesagt, wenn die Damen daran Spaß haben, wer bin ich denn, ihnen zu sagen, verpisst euch aus meinem Verein, überhaupt nicht.
Nee, das wollte ich damit auch gar nicht andeuten. Das war halt nur eins, was mir aufgefallen ist, weil das halt so präsent in anderen Stadien, wie gesagt, das letzte, was ich mit erinnern konnte, war Köln, wo es, Köln, sag ich schon, Kiel, wo es das auch gab und ja.
Ja?
Müssen wir jetzt auch gar nicht weiter ausweiten.
Es ist, wie es ist, Yannick, sagt der Kölsche.
Jo, und es ist doch immer gut gegangen.
Ja, genau.
Genau, dann ging aber tatsächlich dieses Fußballspiel los, was ja vorher als Topspiel irgendwie in den Medien rumgeisterte, wo sich ja irgendwie unser Trainer im Nachhinein auch von distanzierte, dass er diese Punkte gar nicht eingerechnet hätte, also weder die jetzt bei euch, die vielleicht zu holen gewesen wären, noch die gegen Union, weil das ja irgendwie so die Top-Teams da oben und er sieht uns da eher in der Verfolgerposition. Aber ja, das Spiel ging los und ich fand zumindest die erste Halbzeit, also klar, ihr hattet da auf jeden Fall was mehr am Drücker, aber ich fand uns da schon auf jeden Fall zumindest einigermaßen auf Augenhöhe und wenn man auch dann zwischenzeitlich den Ausgleich zu einem Tor gemacht hat, das ich eigentlich gar nicht hätte zählen dürfen. Wie siehst du das? Jetzt höre ich dich gerade nicht.
Ja, das lag an mir. Entschuldige bitte. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich fand den FC schon überlegen über ja, eigentlich die gesamte Spielzeit. Wir hatten halt in der ersten Halbzeit auch eine Menge Ballbesitz. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Wir hatten in den ersten 15 Minuten hatten wir 85% Ballbesitz. Wir haben vor dem 1:0, was, wie du ganz richtig gesagt hast, abseits war, hatten wir schon mehrere Chancen, das 1:0 zu machen. der Freistoß, der abgefälscht war. Ich glaube, Jonas Hector hatte eine Kopfballchance. Jon Córdoba läuft allein aufs Tor zu und muss vorher schon einen machen. Drexler hatte eine relativ große Chance, das Tor zu treffen. Dann haben wir Dingens hier. Tirode hatte, was hat er gemacht? Auch kurz neben das Tor geschossen. Und von St. Pauli gab es eigentlich nur die zwei Alagui-Szenen.
Ja, gut, das ist aber an sich das, was man sich jetzt so vorher, ne, ihr unter Druck, wir in der, ja, in der Gastposition, da hat man ja schon erwartet, dass ihr da erstmal so einen Sturmlauf halt fahren würdet.
Genau, und ich glaube, dass das halt einfach so ein bisschen der Fehler von Kocinski war, dass er halt einfach zu tief gestanden ist, dass er sich zu sehr auf diese auf dieses Umschaltspiel verlassen hat. Meines Erachtens muss das Pressing von St. Pauli muss spätestens bei Kainz oder Geis anfangen und nicht erst bei Drexler oder Hector. Und ja, meines Erachtens war das auch in der ersten Halbzeit schon ein kleiner Fehler von Kocinski, weil wir dadurch, dass wir so ein bisschen Platz nach hinten raus hatten, so diese, ich sag jetzt mal, diese Neutral Zone, 10 Meter in der eigenen Hälfte und 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. Da kam ja relativ wenig an St. Pauli Gegendruck. Und dadurch hatten wir halt genau diese Zeit, die wir brauchten, um halt die Bälle so ein bisschen verteilen zu können, weil St. Pauli da zu wenig auf den Füßen stand. Das ist jetzt mein Eindruck. Und ich fand schon, dass der SC FC Köln in der ersten Halbzeit auch ja leicht überlegen war. Ich will jetzt nicht von der Dominanz sprechen, weil die war es ganz sicher nicht. Aber eine leichte Überlegenheit sehe ich da schon. Und das der Ausgleich, war es die erste Ecke? Von euch? Ich weiß es gar nicht mehr, aber so
das viel... Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber so viel könnte die erste oder zweite nicht gewesen sein, ja.
So viel war vorher nicht. Und dann ist dann halt Unordnung in der Abwehr, weil die Zuordnung wieder nicht stimmt. Geis springt gar nicht hoch gegen Alagui. Und ja, Alex Meyer, der das wahrscheinlich schon eine Minute vorher gerochen hat, dass er da dahin laufen muss, um den Abpraller ins Tor zu setzen. Das ist dann halt so eine Sache, wo du denkst, es darf dem FC eigentlich nicht passieren, aber es passiert immer wieder. Und da muss halt, ja, das muss man halt schon als Warnzeichen nehmen, dass solche Situationen, die musst du einfach verteidigen können, wenn dann eine Mannschaft nach vorne kommt und eine Ecke bekommt, dann spielt es ja fast überhaupt keine Rolle mehr, wie viel individuelle Klasse du in deiner eigenen Mannschaft hast. Wenn du da nicht aufpasst, kann jede Mannschaft gegen dich ein Tor erzielen. Das kann auch ein Bezirksligist gegen dich ein Tor erzielen. Das ist halt einfach so. Und wenn du das dann nicht verteidigt bekommst, ja, das dann eher doof, aber insgesamt finde ich schon, dass so ein 1:1 zur Halbzeit für den FC St. Pauli eher schmeichelhaft war als gerecht.
Naja gut, wir haben dann die Chance, die wir dann noch bekommen haben, von den wenigen, wie hast du ja schon gesagt, dass es gar nicht so viele gab, halt genutzt, und ich war eigentlich sehr froh, dass sie zumindest mit einem Unentschieden in die Pause gehen und ihr da nicht noch irgendwie, weiß ich nicht, ein spätes 2-0 nachschiebt, weil dann wär's nochmal, also wurde es ja eh, aber dann wär's erst recht schwer geworden, nach der Pause überhaupt nochmal irgendwie da Fuß fassen zu können, weil wenn wir jetzt so ein bisschen in die zweite Hälfte rübergehen.
Wir hatten ja vor der Halbzeit auch nochmal zwei große Chancen, wo Drexler und Terodde da jeweils an wie heißt der Ersatztorwart
Brodersen
gescheitert sind. Also da darf dann auch nochmal ein 2-1 fallen, ist nicht passiert, deswegen sage ich 1-1 zur Pause, für uns eher ein bisschen blöd, für euch super, aber Ja, ich würde schon sagen, dass es eher eine 60-40 Halbzeit für uns war.
Naja gut, das ist ja dann schon fast nah am 50-50. Nee, aber also zu Brodersen, wo du jetzt gerade erwähnt hast, der hat ja erst am Vormittag des Spieltages erfahren, dass er spielen muss, weil Himmelmann mit muskulären Problemen rausgefallen ist. Und dafür, finde ich, hat der, ich glaube 21 ist der Junge erst, hat er seine Sache super gemacht. Also klar, er hat ja, viel Gegentreffer bekommen, aber an denen war er auf jeden Fall nicht immer schuld. Oder also die kann man nicht alle auf seine Kappe schieben.
Nö. Also jetzt beim 3-1, 3-1 war der Kopfball, ne? Da kann er vielleicht rauskommen, aber weiß ich auch nicht. Also ich würde mir jetzt auf jeden Fall nicht die Schuld an der Niederlage geben.
Nee, genau. Also dafür, dass er da wirklich am Tag selber erst nachgerückt ist, hat er da schon eine ganz gute Rolle gespielt, finde ich. Ja, und wenn wir dann so in die zweite Halbzeit gehen, dann ne, es ist halt so ein Doppelschlag innerhalb von 5 Minuten, 53., 58., wenn du vorher eh schon tendenziell unterlegen bist, dann ja, da kommst du davon auch nicht mal zurück. Also
ja, also das 2-1 war ja ein wunderschöner Pass.
Ja, so FIFA-Style, ne? So von außen in die Mitte und dann, genau. dann auf Kreis drücken.
Genau, und da hat sich dann so ein bisschen gezeigt, dass also ich glaube, dass Koczynski in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen höher stehen wollte und halt genau diese Sachen unterbinden wollte. Aber in dem Moment, wo du dann halt höher stehst und dann den ballführenden Spieler im Mittelfeld nicht angreifst, ja, dann kann so ein Pass natürlich kommen und dann hast du natürlich hinten größere Lücken. Und das wurde halt, ja, wunderbar ausgenutzt vom ersten FC Köln. Na, also das war schon wirklich schön gemacht. Und wie Clemens dann mit einer schönen Übersicht in den Rücken der Abwehr passt und Cordoba halt einfach aus vollem Lauf den Ball ins Tor nimmt. Ja, prima. Kann man überhaupt nichts meckern aus Kölner Sicht. War ein schönes Tor.
Ja, wie gesagt, wie jemand, der das sehr gut auf der Playstation kann.
Ja.
Ja. Schön reingepasst, auf Kreis gedrückt und drin.
Ja.
Ja.
Und ja, das
3-1 war dann der Kopfball,
dann,
ja.
War dann der Kopfball, klar. Also das war dann halt für John Cordoba war das halt ein perfekter Tag. Ne? War das halt ein wunderbarer Tag. Hat sich auch
den Ball mitgenommen, ja.
Ja, hat sich ja dann auch eine verdiente gelbe Karte abgeholt. Fürs Trikot ausziehen, aber gut. Das nehmen wir dann halt einfach so mit.
Ja, wenn man da einmal ausrastet, dann
sei ihm gewährt.
Ich habe da auch kein Problem mit. Sollen sie sich ausziehen, wenn sie dann sich danach wieder anziehen, ist alles okay. Ja. Genau, und wie gesagt, dann bei dem 3-1 war der Drops gelutscht so und für mich persönlich, also da mag jetzt auch die St. Pauli-Seele aus mir sprechen, war das 4-1 dann halt so ein Stich zu viel, sagen wir es mal so. Also ein 3-1 wäre vollkommen okay gewesen. Man hat ein bisschen versucht, dagegen zu halten mit dem einen Tor, was Meier dann relativ clever macht durch seine Erfahrung. Aber damit 3 Toren Unterschied da, weil das ist natürlich jetzt gerade, ne, wir sind ja mit 37 Punkten zusammen mit Union und Heidenheim da hinter euch. Und die beiden Spiele gegen euch gehen halt natürlich krass gegen unser Torverhältnis, ne? Also, wir haben jetzt 9 Treffer gegen euch kassiert. Das, ist nicht so schön für das Torverhältnis.
Also ja, ich hätte ja, ihn nicht doch ganz gebraucht. Ehrlich, klar, ich glaube nicht, dass das Torverhältnis dieses Jahr eine Rolle spielen wird beim Aufstieg. Aber
na, beim Aufstieg vielleicht nicht, aber beim Relegationsplatz.
Ja, okay. Ja gut, was soll ich jetzt sagen? Also wir hatten ja in der zweiten Halbzeit, du hast es schon richtig gesagt, so nach der 60. Minute, nach dem 3-1 da von Cordoba, konnte man schon sehen, dass dass das Spiel eigentlich gelaufen war. Dass dann St. Pauli auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, in sich zusammengefallen ist, weil das wäre zu hart, aber du konntest schon sehen, dass dann halt auch nicht mehr dran geglaubt worden ist, dass jetzt hier noch Punkte mitgenommen werden. Das waren dann halt ein paar Sicherheitspässe zu viel und ein bisschen zu wenig Druck, auch wenn Koczynski ja nochmal versucht hat, offensiv zu wechseln. Und als dann, wann ist Meier rausgegangen? ich glaube 80. oder so.
79.
Dann,
ja.
Ja, okay. Dann, dann war halt klar, okay, da hier findet man sich jetzt mit einer Niederlage ab und dann ist gut. Und ja, dass der FC halt seinen Fans, seinem Heimpublikum ja dann noch ein Tor schenkt, das hat uns natürlich ein bisschen gut getan nach den zwei Auftaktniederlagen in der Rückrunde. Also es war für unsere Seele war es schon ganz nett, dass das Spiel dann nochmal einen Tirode-Höhepunkt hatte.
Ein Schlusspunkt sozusagen,
ein,
ja.
Ein Klimax.
Genau. Ein Schlussapplaus. Ja, wie gesagt, also das war für meine St. Pauli-Seele ein Hieb zu viel, aber gut, am Ende haben wir ja jetzt rausgearbeitet, geht das ja auf jeden Fall in Ordnung. Ihr wart über die meiste Zeit auf jeden Fall überlegen, bis, wenn nicht sogar deutlich überlegen. Also hat man ja auch in vielen 1-zu-1-Situationen gesehen, obwohl unsere Zweikampfquote ein bisschen besser ist als eure. Aber am Ende kommen 66% Ballbesitz, 85% Passquote raus. Also das ist... spricht schon dafür, dass ihr das Zepter dann die ganze Zeit in der Hand hattet, bis auf unseren Ausgleich kurzzeitig und ja, dann habt ihr die 3 Punkte auch verdient. Wenn wir das Sportliche an sich damit abhaken wollen, es sei denn, du hast noch irgendwas zum Spiel an sich, wollen wir zum Schiedsrichter noch was sagen?
Ja, zum Spiel an sich habe ich nichts. Schiedsrichter, ja, weiß ich nicht. Klar, also das 1-0 ist abseits. Aber es... ja, also wenn du jetzt den Video Assistant Referee in der zweiten Liga hättest, dann wäre es zurückgepfiffen worden. Hammer nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zentimeter Cordoba im Abseits stand. Es war auf den Bildern relativ deutlich zu sehen, dass er im Abseits stand.
Also ein guter Schritt ist es auf jeden
Fall.
Ja,
genau. Es ist halt irgendwie, ja, genau. Und ja, bin ich bei dir, könnte der Linienrichter spätestens hätte das sehen müssen. Hat er nicht. Was soll ich jetzt sagen?
Ja, allgemein, also ja. Mir reicht einfach nur ein Satz zum Schiedsrichter, ob du insgesamt sagst, es war okay oder ob der.
Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt.
Okay. Warum auch?
Genau. Habe ich mich nicht drauf beschäftigt. Habe ich auch jetzt. Also ich habe ihn auf jeden Fall nicht als großen Störfaktor wahrgenommen, sagen wir es mal so. Ich hab mich nicht sonderlich aufgeregt.
Nee, das habe ich auch nicht, aber ich habe halt so manche Kleinigkeiten nicht so ganz verstanden, aber...
Ja, sag mal was, vielleicht fällt es mir dann ja ein.
Naja, wie man das halt dann, wenn man in der Kurve steht, und ich muss auch sagen, so gut war meine Sicht in der Kurve auch nicht, weil die ganze Zeit Fahnen vor mir waren, aber wie das halt so ist, ne? du liegst zurück und dann gibt es Zweikämpfe und dann, klar, willst du natürlich auch dann, dass dann vielleicht auch mal zu deinen Gunsten gepfiffen wird und es dann nicht weitergelaufen lassen wird, aber also insgesamt war die Linie schon okay.
Ja, also das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass da irgendwie groß pro 1. FC Köln oder pro eine Mannschaft gepfiffen worden ist. Ja. Keine Gut. Ahnung, also da habe ich mich wirklich nicht damit beschäftigt, außer dass halt das 1-0 ein klares Abseits war. Klar, das muss er dann sehen, oder muss er sich ankreiden lassen, oder der Linienrichter ist dann halt so. Jetzt haben wir in der zweiten Liga eben noch keinen Videobeweis.
Ich weiß noch gar nicht, ob ich den haben will, aber...
Der Videobeweis war ja auch, ist ja in Köln... auch oft gegen uns ausgelegt worden, beziehungsweise als es ihn noch nicht gab, haben wir ihn uns gewünscht. Als es ihn dann gab, haben wir ihn verflucht. jetzt ist er halt in der zweiten Liga noch nicht da. Jetzt haben wir halt mal ein Tor aus dem Abseits geschossen. Was soll ich jetzt sagen? Ist halt passiert.
Gut, dann haken wir den Schiri und Video Assistant Referee ab.
Machst du einen Haken dran, sagst du nächstes Mal. Nächstes Mal guckst du richtig hin, Junge.
Genau. Dann habe ich noch so zwei Sachen zum Nebengeschehen während des Spiels. Also zum einen, Wie gesagt, ich war ja das erste Mal bei euch und hatte jetzt, ja, was heißt erwartet, aber damit gerechnet, oder es hätte mich nicht gewundert, wenn, wie es in vielen anderen Stadien auch ist, weiß ich nicht, die Ecke wird präsentiert von, die gelbe Karte wird präsentiert von. Das war bei euch vergleichsweise wenig. Ich habe mir jetzt nur gemerkt, auf jeden Fall Auswechslungen. Richtig?
Ja.
Und wenn ein Tor fällt, steigt so ein Pegelstand an Litern.
Genau. Der Gaffel-Liter.
Genau, aber was hat es damit auf? Gibt's das am Ende der Saison als Freibier oder was ist das?
Ja, genau, das gibt's dann. Also zur Saisoneröffnung gibt's das dann. Das
heißt, okay.
Die Gaffel-Kölsch ist der, ja, ist ein Sponsor, ein Partner vom FC, und die spendieren halt für jedes geschossene Tor 111 Liter Freibier für die FC-Fans, was dann halt bei der Saisoneröffnung, das ist dann halt meistens eine oder zwei Wochen vor Beginn der Saison, ist dann so eine Feier, und dann kommen dann halt, was weiß ich, 50, 60, 70.000 Leute auf die Jahnwiese, und dann ist dann Musik und Programm und die Spieler geben Autogramme, und ja, dann gibt's halt das Kölsch, was Gaffel dann spendiert. Hm. Und ja.
Mehr hat es damit nicht auf sich.
Mehr hat es damit nicht auf sich. Ist halt einfach, für jedes Tor gibt es Freibier. Prost.
Ja, dann kann man umso mehr verstehen, dass ihr euch gefreut habt, dass noch ein 4-1 gefallen ist.
Ja, genau. 111 Liter mehr.
Okay. Und das andere war dann, das ist so ein bisschen dieses Thema kreisende Schals. Also, ne, bei einem Tor, da kommt ja euer Tor-Jingle. Und ein Großteil des Stadions nimmt seinen Schal und propellert ihn so ein bisschen. Ich muss dabei immer an den MSV Duisburg denken mit seinem Zebrastreifen. Es ist irgendwie, ich kann mit diesen, also unsere Ultras haben das leider mittlerweile auch irgendwie angefangen. Es war in Darmstadt jetzt schon und jetzt bei euch auch, dass wir das zwischendurch auch machen. Mir ist das nichts.
Ja, das tut mir sehr leid für dich. Allerdings ist das auch schon eine Sache, die gibt's schon seit den 80ern in Köln.
Ja, in Duisburg wahrscheinlich auch.
Ja, also es ist ja nicht nur beim Tor, sondern es ist ja auch bei der Hymne, ne, beim Start des Spiels, wenn dann unsere Hymne gespielt wird, dann
ja, stimmt.
Kreisen ja auch schon die Schals praktisch als Outro aus der Hymne. Und ja, gab's schon immer.
Wird auch immer so sein.
Wird wahrscheinlich sich auch jetzt nicht aufgrund deines Einwands ändern.
Das wollte ich damit auch gar nicht bewirken.
Ist halt so. Kann ich jetzt auch, ja, kann ich nichts zu sagen, außer ist halt so. Was stört dich denn an kreisenden Schal?
Ich weiß nicht, das ist so ein, das sind wie Klatschpappen aus Stoff.
Das finde ich aber gar nicht.
Echt? Also ich finde dieses Schal hochhalten und so, das hat was anderes, weil das so ein schönes, stimmiges Bild, aber weiß ich nicht.
Also du findest, dass wenn in Mainz 05 You Never Walk Alone gespielt wird und die halten alle ihre Schals hoch und wiegen sich von links nach rechts, das findest du schöner, als wenn in Köln 25.000 Leute ihren Schal propellern.
Puh, jetzt stellst du aber auch einen Vergleich auf.
Ja, guck mal, du hast die Diskussion darauf gemacht.
Das ist richtig.
Nein, also oder wenn hier beim HSV Hamburg meine Perle gesungen wird und die halten alle ihre Schals hoch.
Ja, weiß ich, ich finde es stimmiger als so Propellern. Ich weiß nicht, okay. Es ist eine persönliche Empfindung eigentlich. So über Geschmack kann man ja nicht streiten.
Ja, hast du recht. Ja, also.
Außerdem wird in den angesprochenen Arenen oder anderen großen Stadien wahrscheinlich auch dazu auch noch propellert. Weiß ich nicht, war ich noch nicht.
Kann ich auch nicht sagen. Also bei uns ist es auf jeden Fall Teil der
Ja, der Eröffnung, also es ist Teil des Eröffnungsritus mit der Hymne, dass dann irgendwann im letzten Drittel des Lieds die Schals in die Hand genommen werden und kreisen gelassen werden. Und ja.
Ja, wahrscheinlich habe ich da jetzt auch gerade nicht die, wahrscheinlich habe ich gerade jetzt nicht die populärste Meinung. Wahrscheinlich gibt es ja noch Reaktionen jetzt wahrscheinlich auch auf dieses Gespräch, dass dann Leute sagen, was hast du gegen propellante Schals? Mag alles sein. Ich brauche es nicht, aber kann man machen.
Sagen wir es einfach mal so, es ist wie die Cheerleader, es gibt sehr viel Schlimmeres auf der Welt, oder?
Das ist richtig, Klatschpappen zum Beispiel. Gut.
Dann habe ich aus Lahm.
Ach ja, bei uns nicht.
Ja, nee, bei euch nicht.
Aber die gibt's bei euch auch.
Ja, es war halt so eine Sponsoraktion von der Rewe. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, warum. Weil Klatschpappen sind in Köln ja auch eher nicht gern gesehen. Keine Ahnung, was sich die Rewe dabei gedacht hat. Das ist so eine, wie die Sparkassenleute hier, wir machen das mit den Fähnchen, weißt du? Das ist halt so eine Marketing-Idioten-Entscheidung. Oder machen wir mal ein bisschen Klatschpappen und
ist ja auch billig. So ein Stück Pappe, was du falten kannst, ist jetzt nicht der größte Aufwand, das mal schnell in großer Stückzahl dahin zu legen. Ein Schal, den man kreisen lassen kann, wäre was anderes. So einen schönen rot-weißen Rewe-Schal.
Achso, das ist ja schon irgendwie pathologisch bei dir, ne?
Ich glaube, da ist Duisbrecht ein bisschen dran schuld.
Ist dir irgendwas Schlimmes passiert, Yannick?
Nein.
Du hast einen Schal ins Gesicht bekommen, du hast seitdem Angst.
Nein, und selbst wenn, dann würden wir das jetzt hier nicht aufarbeiten. Das ist nicht der Ort und die Zeit dafür.
Okay.
Ich weiß nicht. Ich mach's ja auch mit, so ist es ja nicht, das sieht ja auch mal scheiße. Nein, aber, ja, guck mal, ich kann doch nicht, wenn ich nah bei den Ultras stehe und die dann sagen, oder es wird dann die Schalspropeller, da kann ich doch nicht dazwischen stehen und sagen, nö, mach ich nicht. Da gehe ich, wenn dann zur Seite, aber wenn ich da gerade drin stehe, dann mache ich es halt mit. So wie Schals hochhalten auch.
Jetzt kämen wir dann in einen Sozialdiskurs oder in einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, den wir gar nicht führen wollen.
Nee, ich glaube nicht. Das würde hier definitiv zu weit führen.
Wenn wir jetzt davon anfangen würden, wann Haltung nötig ist.
Na, jedenfalls nicht im Stadion, wenn es ein schönes Bild ergeben soll. Okay. Aber man kann sich ja zum Beispiel bei Gesängen zurückhalten, wenn man das nicht gut findet. Aber das, das fällt dann nicht ganz so auf, wenn der Mund zu ist, als wenn...
Du kannst ja Mund bewegen.
Jetzt machen wir aber auch noch die Grauzonen auf hier. Nein. Ich wollte das auch gar nicht so groß aufmachen, wie es jetzt geworden ist. Ich bin an sich sonst so mit... dem ganzen Sportlichen und drumherum, was ich so ansprechen wollte, durch. Wie geht's für euch jetzt weiter? Kommenden Spieltag?
Paderborn am Freitag.
Auswärts.
Auswärts in Paderborn, ganz genau. Könnte ein hochinteressantes Spiel sein, weil Paderborn ja bedingungslos in die Offensive geht. Das Spiel ist freitagsabends, also auch wieder 18:30 Uhr. Es könnte tatsächlich ein hochunterhaltsames Spiel werden.
Treffen auf jeden Fall zwei gute Sturmteams aufeinander.
Ja, ganz genau. Und wie gesagt, Paderborn zeigt ja überhaupt keine Angst vor irgendwas. Ne? Die spielen halt einfach ihren Offensivstiefel runter und haben damit ja auch schöne Erfolge schon gefeiert. Ist für uns sogar ein relativ wichtiges Spiel, weil wenn wir auf die Tabelle gucken, Paderborn ist aktuell Siebter, hat auch nur 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das heißt, die wollen auch nochmal gucken, ob vorne irgendwas geht. Der FC hat die Möglichkeit, am Freitag den Vorsprung nach unten ein bisschen auszubauen. Ich glaube, dass das ein Spiel ist, auf das wir uns freuen können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da ja, ob wir zwingend mit 3 Punkten nach Hause kommen. Aber es könnte ein richtig gutes Spiel werden. Und danach gibt es halt das Heimspiel gegen Sandhausen, das Nachholspiel gegen Aue und das Auswärtsspiel in Ingolstadt. Und aus den 3 Spielen musst du dann schon irgendwie so deine 7 Punkte holen, um weiter der Favorit auf den Aufstieg zu sein. Also es ist jetzt auf jeden Fall noch ein spannender Monat bis Karneval.
Ja, na, für uns, also wir empfangen am Samstag Aue und ich gucke jetzt gerade, Heidenheim und HSV spielen direkt gegeneinander. Das wird natürlich auch spannend für sowohl für euch als auch für uns, wie die Partie ausgeht. Ob wir irgendwie gegenüber Heidenheim Punkte gut machen können oder ob der HSV da weiter oben Punkte sammelt. Muss man mal sehen, wie es dann weitergeht. Wir haben dann noch Ingolstadt nochmal zu Hause und dann fahren wir auch schon nach Paderborn. Es wird auf jeden Fall wird spannend, was die nächsten Wochen so bringen. Ist auf jeden Fall noch nichts entschieden da oben.
Nee, es ist tatsächlich noch nichts entschieden da oben. Jetzt spielt der HSV heute nochmal zu Hause gegen Dresden. Meines Erachtens werden sie das gewinnen. Dann sind die auf 43 und haben dann schon so ein bisschen Abstand. Aber Union, Heidenheim, St. Pauli, Holstein Kiel, Paderborn, das könnte nochmal ein Hauen und Stechen geben. Bochum hat so ein bisschen abreißen lassen. Ich weiß nicht, ob Bochum da jetzt noch unbedingt mit in der Verlosung ist. Aber ja, hast recht, entschieden ist da noch lange nichts und es werden noch ein paar interessante Wochen.
Ja, auf jeden Fall war es so, dass das obere Drittel angeht, ne? Also so 1 bis 7. Ich würde genau wie du Bochum und Regensburg das so ein bisschen rausnehmen. Und eigentlich finde ich aber auch, dass so, was unten angeht, so die letzten 4 Plätze, da schon relativ klar ist, wer das da unter sich ausmacht mit Magdeburg, Sandhausen, Ingolstadt und Duisburg.
Obwohl Ingolstadt ja jetzt zurückgekommen ist, ne? Also Ingolstadt jetzt 3-0 in Aue gewonnen, haben davor, glaube ich, zu Hause gewonnen gegen Magdeburg. Ne, haben gegen Magdeburg verloren zu Hause.
Ja, also die machen noch nicht den souveränen Aufwärtstrend, den man so erwartet hätte nach den ganzen Verpflichtungen im Winter, ja, irgendwie.
Also ich hatte Ingolstadt ja vor der Saison als Aufstiegskandidaten mit drin. Für mich war das eine Mannschaft, die oben mitspielt.
Ja, das sieht man wieder, was für eine Wundertüte die zweite Liga sein kann.
Ja, oder was ich für eine Experte bin.
Das hast du jetzt selber gesagt.
Ja, stimmt schon. Aber ja, mein Tipp ist, dass Duisburg und Magdeburg absteigen werden. Aber werden wir es sehen. Am letzten Spieltag spielt der 1. FC Köln in Magdeburg.
Wir spielen in Fürth.
Und wir dann gewinnen müssen, um aufzusteigen. Und Magdeburg gewinnen muss, um drin zu bleiben.
Oha.
Ja.
Könnte lustig werden, ja.
Eventuell schaue ich es mir aus einem Zeppelin über dem Stadion an.
Wie die Stadt brennt. Genau.
Wenn ich da nicht in Berührung komme mit den Leuten. Ja, wir werden sehen. Keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall noch. Mein Wunsch ist tatsächlich, dass der 1. FC Köln es bis zum 34. Spieltag bereits geschafft hat, aufzusteigen. Und dass dieses Spiel nicht mehr die absolute Bedeutung für uns haben wird.
Ja. Gut, dann haken wir jetzt auch mit dem Blick auf die Tabelle den sportlichen Teil wirklich ab. Ich hatte dich noch gebeten, weil wir es im Hingespräch gar nicht gemacht haben. So eine kleine Podcast-Empfehlung oder irgendwas, was du, weiß ich nicht, gehört, gelesen hast in den letzten Wochen, was du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch irgendwie an die Hand geben möchtest für, weiß ich nicht, wenn der Podcatcher leer ist oder wenn man irgendwo unterwegs ist und sich noch irgendwas auf die Augen, auf die Ohren geben möchte.
Ja, ich würde gern das Zeitspielen-Magazin bewerben. Mhm. Ein Magazin erscheint 4-mal im Jahr. Ist unter anderem herausgegeben von Hardy Grüne. Die machen zusammen mit 120 Minuten. Das ist der Longread-Blog, den vielleicht manche von euch kennen, machen die halt lange Fußballtexte, die sich immer lohnen. Das ist im Moment mein einziges Fußballmagazin, was ich regelmäßig konsumiere. Was heißt regelmäßig? Also diese viermal im Jahr. Kostet, glaube ich, 36 Euro fürs Jahresabo.
Okay.
Kann man also bezahlen. Und lohnt sich. Also sind tolle Texte drin, die sehr in die Tiefe gehen, die sehr hintergründig sind, haben halt immer ein Dachthema pro Ausgabe. Und ja, das ist im Moment mein liebstes Fußballmagazin. Die Leute haben jeden Support verdient und würde mich freuen, wenn sie noch mehr Abos bekommen, um ihre Arbeit sicherzustellen. Und das ist meine Empfehlung. Wenn ihr gerne über Fußball lest und wenn ihr euch gerne mit Fußball, auch mit der Geschichte des Fußballs und mit so ein bisschen Hintergründigem beschäftigt, dann ist das Zeitspielmagazin ganz sicher etwas, was man in die Hand nehmen sollte.
Ja, sind auch dementsprechend wahrscheinlich im Internet irgendwie vertreten, dass man sich da mit denen in Kontakt treten kann, oder wie läuft das bei denen?
Du kriegst eine Mail, super, dass du dich für uns interessierst, bitte überweise uns das Geld und dann bekommst du das Magazin nach Hause. Also es ist alles sehr sehr heimelig gestaltet,
ja.
Sagen wir es mal so. Ne? Also,
sehr DIY, sozusagen.
Genau, aber das ist ja das muss ja nichts Schlechtes sein. Ne? Es hat so ein bisschen ein Feel von diesen alten Fanzinen Zeiten, allerdings deutlich professioneller und deutlich intensiver aufgemacht. Ihr findet die Internetpräsenz unter zeitspiel-magazin.de und ja, da gibt es dann halt einen Shop, da kann man draufklicken und dann kann man sich die Sachen nach Hause bestellen und ja, die machen halt wirklich super Arbeit meines Erachtens und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Man muss ja auch nicht vielleicht direkt ein Jahresabo abschließen, kann sich ja auch mal eine Zeitung einfach so nach Hause spielen, verliefern lassen, um mal reinzugucken, ob es einem gefällt. Aber das sind halt so Sachen, wo ich sage, die haben es verdient, dass sie Unterstützer bekommen und die haben es verdient, dass sie Kohle dafür bekommen, für das, was sie machen. Und das wäre meine Empfehlung.
Okay, dann empfehle ich noch einen Podcast, der momentan leider nicht so aktiv ist, aber vielleicht könnt ihr ja darauf drängen, dass es da mal neue Episoden gibt. Das ist der Rückpass. Die haben unter anderem auch schon mal was zu St. Pauli gemacht. Da war Christoph vom Museum zu Gast und hat was zur damaligen Ausstellung Fußball in Trümmern erzählt. Sie haben was zu Young Regensburg gemacht, zu Altona 93. Ist auch immer ganz schön, wenn man so historisches Wissen zu den Vereinen und zu Geschehnissen in der Fußballgeschichte, kann man sich ganz, ganz gut anhören. Und vielleicht, wenn ihr da mal reingehört habt und sagt, hey, da möchte ich mehr von hören, könnt ihr die Jungs ja mal anschreiben, die sind, glaube ich, auch in Social Media aktiv und dann sagen, hey, ich möchte aber noch mehr von hören. Wäre cool auf jeden Fall. Gut, Axel, ich danke dir für jetzt sehr viel Zeit, die du dir für uns genommen hast. Wenn man jetzt mal so vor und nach dem Spiel zusammennimmt, sind wir auf jeden Fall bei 90 Minuten mit Nachspielzeit. Vielen Dank dir.
Alles klar, sehr gerne, Janik.
Und bye. Noch eine schöne Restsaison und wahrscheinlich steigt er ja auf.
Ja, hoffentlich. Ich kann es nicht mehr ertragen.
Dann einen schönen Weg zurück in die erste Liga.
Alles klar, danke.
Mach's gut, ciao.
Ciao.